Liebe Podcast-Freunde, es heißt wieder Edutainment mit den Medizinmännern. Und heute geht es um das Leibendste, was gibt. Es geht um das Thema Skifahren.
Und das ist ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Mein Kontakt mit dem Schnee hat sich auf das Geringste beschränkt. Was ich aber berichten kann und sehr spannend fand, waren meine Schlittenfahrten in meinem bisherigen Leben.
Mit dir möchte ich Schlitten fahren, Matthias, aber dazu später. Du willst auch nicht alles verschießen, deine gesamten Erfahrungen im Schnee direkt in den ersten 3 Minuten.
Nein, ich...
Mach es so wie immer. Halte dich zurück. Also, der 97. Podcast, bei dem der Matthias nicht vorbereitet ist, das ist schön, da freue ich mich drauf. Ja, Matthias, das Leibendste, was gibt, du kannst es nicht nachvollziehen, wie schön das Skifahren ist, wenn man einmal auf diesen Brettern stand, die die Welt bedeuten. Aber es ist, wie du als alter Segler und Schlittenfahrer natürlich weißt, auch da gibt es Gefahren.
Motorjachtfahren hast du vergessen. Oh,
das für die wenigsten, also es jetzt hat nicht mit dem Thema Skifahren zu tun, aber der Matthias, man sieht ihn manchmal, wie er dann mit so einem 2,5 PS Motor durch die Grachten von Holland flitzt und quasi wie so ein Tsunami vor sich her eine Bugwelle herschiebt. Und dann sitzt er da, guckt nach rechts und links auf die Kühe, die holländischen, und sagt, Steuermann, hart Backbord, vorne, hinten, leicht anblasen und dann geht's weiter in die nächste Ecke.
Ich weiß nicht, was der schon wieder, was unser kleiner Ischke Zauberer hier zaubert, aber ich kann euch sagen, ich war auch schon mal Skifahren.
Wo warst du denn Skifahren?
Ganz einfach. Ich war damals an einer Schule, wo wir auch eine Skifreizeit hatten.
Eine Skischule,
hatten.
Weißt du?
Nein, eine Skifreizeit in La Villa, ja, in den Dolomiten.
La Villa, ist es wieder italienisch?
Das ist italienisch. Ja, du sprichst. Und da habe ich Pizza Quadratische Stationen bestellt abends. Also, da habe ich Skifahren gelernt.
Ich war mal in La Plagne.
Das ist schön, interessiert aber keinen. Da habe ich Skifahren gelernt und das waren 14 Tage Skifreizeit. Danach konnte ich es. Ich konnte eigenständig runterfahren und bin auch nicht aus dem Skilift gefallen. Hoch und runterfahren. Und ich glaube, 15 oder 20 Jahre später war ich mal im Sauerland, als es geschneit hat.
Hast du gesagt, ich habe da letztens noch trainiert?
Ich war doch letztens noch auf den Brettern, dann habe ich mir Skier ausgeliehen, Skischuhe halt.
Und auch Skier darunter?
Auch darunter. Und ich muss sagen, ich bin den Idiotenhügel hochgekommen und ich bin runtergefahren. Schön, da habe ich leicht gewedelt nach all den 20 Jahren. Ich sag mal so, wer sportlich ist und ein gutes Körpergefühl hat, der kann halt viele Sachen.
Da gebe ich dir recht.
Ja, und wenn ich jetzt noch Ski fahre, dann ist das maximal Wasserski, wobei ich mehr Wakeboarde. Und damit sind wir ja auch wieder. Du brauchst eine gute Koordination, eine gute körperliche Fitness beim Wakeboarden noch mehr als beim Skifahren. Da fährst du einfach runter. Beim Wakeboarden muss man sich auch noch festhalten. Von daher bin ich gespannt, was die zentralen Inhalte unserer heutigen Podcast-Folge sind.
Ich bin ja auch Wasserskifahrer, bloß das Wasser ist ein bisschen kälter, ein anderer Aggregatzustand.
Und daran sieht man auch wieder, dass der Patrick viel, viel schlauer ist als ich.
Das brauchst du gar nicht zu erwähnen. Das sehen die Leute direkt prima vista.
Aber heute bin ich gut vorbereitet. Ja, heute weiß ich alles. Skifahren weiß ich also, alles. Theoretisch bin ich Profi.
Theoretisch fangen wir ja schon mal an mit einem. Also das eine, da kann ich ja gleich mal einhaken. Ja. Du sagst, du bist 2-3 Mal hast du drauf gestanden und trotzdem bist du runtergekommen. Und das ist heute ja auch viel einfacher, als es früher war, aufgrund der Carving-Ski. Die Carving-Ski machen das Skifahren gerade am Anfang deutlich einfacher, führen natürlich auch schnell zu dem Trugschluss. Ich kann's ja, gerade wenn man gesegnet ist mit einem etwas größeren Ego. Und dann passiert's nämlich, dass man's irgendwann merkt, aber im letzten Moment, erst wenn's zu spät ist, dass es doch noch nicht so weit her ist mit der Kunst des Skifahrens. Ich habe auch Skiurlaube gehabt, wo einer dabei war, sagt, ich hatte mal einen Skikurs und ist dann mitgefahren, wo ich dachte, der muss dann entweder wirklich begabt sein oder ein großes Ego haben. Er war nicht begabt und das Ego hatte sich relativ schnell erledigt, weil das natürlich nicht geht. Kannst du nicht gegen anstinken, gegen Leute, die vielleicht viele Jahre schon Erfahrung haben, wie bei allen Dingen im Leben. In Österreich, da wo ich gerne Ski fahre, da sagen die im Jahr 2022 waren ja noch Corona, war ja ein bisschen weniger, 4.500 gemeldete Unfälle.
Pro Tag?
In der Saison.
Ach so.
In der Saison 21/22. Todesfälle hatten die insgesamt, alpinen Toten waren es 11, 1100, 11 oder 1011 oder so, Entschuldigung, 111.
Ich wollte schon sagen, das ist da immer.
Du guckst es auch kritisch.
Ne? Da, Statistik.
Also so 100 gute, 100, 111 Stück. Aber das sind natürlich auch viele Leute, die eben Bergwandern oder irgendwie Alpinisten. Auf der Piste hatten die in der Statistik eben 27 Tote, wovon wirklich 11 auf Stürze und Abstürze zurückzuführen waren. Und 11 sind irgendwo gegen vorgefahren, 8 sind irgendwo vorgefahren gegen einen nicht gesonderten Poller oder so, gepolsterten Poller, wobei die meistens gut gepolstert sind, aber irgendwie irgendjemand anders vielleicht. Und 8, weiter 8, und dann hätten wir die 27, hatten Herz-Kreislauf-Probleme, also Herzinfarkt bekommen auf der Piste, und das lief dann zwar unter Skiunfall, Skitod, weil er Ski an den Beinen hatte, mhm, aber das Gleiche, wenn du Auto fährst und Herzinfarkt bekommst, bist du eigentlich kein Autounfall, sondern bist eigentlich ein Herzinfarktpatient. Das heißt also, da sind schon relativ, 27 über das ganze Jahr, ist nicht so viel, aber ist trotzdem, du als Rodler, wie viele Toten hatten die denn in der Saison 21, 22 in der Rodler-Szene?
In der Rodler-Szene ganz einfach 12.
2.
Na gut, meinte ich ja. Die 1 habe ich einfach zu viel gesagt davor.
Und das ist, ich finde, ich habe das ja manchmal gemacht, meistens so aus Spaß.
Also ich dachte, wir reden jetzt von den professionellen Rodlern, die im Eiskanal runterholen. Ach, du meinst Hinz und Kunz, die mit dem Holzschlitten runterfahren oder mit der Plastiktüte?
Du bist also so ein Rodler, oder
nicht? Ich bin, also wenn ich was bin, ich bin Rodel-Fan. Ja, also das habe ich damals mit meinen Eltern, ja bitte?
Du meinst jetzt die Amateurrodel.
Amateurrodel. Also ich weiß noch, wie ich damals mit meinen Eltern in der Rhön war. Ja, die schöne Rhön, kurz zur Landesgrenze DDR damals noch, Thüringer Wald und das war schön. Und ich habe, mein Vater hat eine super 8 Aufnahme gemacht, wo ich mit meiner Mutter an so einem kleinen Hügel mit dem Schlitten runterfahre. Und damals super 8 hat er dann auf diese Zeitlupenaufnahme gemacht. Und du siehst richtig, wie ich mit meiner Mutter und dem Schlitten abhebe, und dann landen wir, und meine Mutter bricht hinten zwei Holzsprossen von unserem Davos-Schlitten ab halt. Und das war optimal in super Zeitlupe gedreht, und das ist eine der schönsten Aufnahmen. Wir beide haben überlebt, der Schlitten halt nicht. Aber es war sehr schön. Und es gab da auch eine Abfahrt in der Rhön, die war eine halbe Stunde. Das war super. Du fährst eine halbe Stunde runter, durch den Wald, rechts, links. Und so kurz vor Ende hast du gedacht, scheiße, du musst den ganzen Weg gleich wieder hochlaufen.
Weil du oben deine Schuhe stehen gelassen hast.
Nee, weil oben das Hotel war. Und das ist eine Strecke, da gab es letztendlich keinen Lift, so wie heute. Wir sind ja alle verweichlicht. Wir wollen alle hochgezogen werden oder hochgefahren werden. Das hatten wir nicht. Und Rodeln ist für mich was Schönes. Wir hatten auch in Dortmund, muss ich auch noch erzählen, Dortmund-Rahmen, Jungferntal, da gab es den Todesberg. Und ich bin mir sicher, jeder hatte in seinem Ort einen Todesberg.
Wo wir den Todesbahn hießen.
Ja, wir sind da Schlitten runtergefahren. Heute sagst du dir, wenn der Ball beim Runterrollen die Geschwindigkeit von mehr als 3 km/h kriegt, ist das schon gut. Damals als Kinder.
Weil da gebe ich dir recht, das ist bei uns auch die Hünenburg, und da hinten geht's runter, und das war die Todesbahn, die war dann vereist manchmal. Und wenn ich da heute bin, dann denke ich mir, mein Gott, was ein Hügelchen, ne? Das war früher, war das, also in meinem Gedanken, in meinem Kopf ist das noch mega steil, ist ein Gefälle von 5% oder sowas, ne?
Mir fällt aber so aus, ich war nicht nur Rodler, sondern ich war auch Gleitschuhfahrer. Weißt du, was
Gleitschuhe sind? Die waren auch sehr schön.
Die gibt's ja gar nicht mehr. Also Gleitschuhe war Skifahren für Arme im Ruhrgebiet, sag ich
mal. Ja, hatten wir aber auch.
Und die Gleitschuhe, das waren Metalldinger, die hast du unter deine Schuhe gepackt, schöne Riemen dran.
Mit so einem Lederriemen war das
weiß. Genau, so ist es. Und meine Eltern sind mit mir nach Schloss Berge in Gelsenkirchen gefahren, und dann geht's so runter zum Schloss Bergesee letztendlich, und dann stehst du da, du hast keine Stöcke halt, und hast nur gesagt, oh, hoffentlich hält das, hoffentlich kommst du runter. Und es ist immer alles gut gegangen. Heutzutage würde ich das meinen Kindern, glaube ich, nicht erlauben, mit Gleitschuhen runterzufahren.
Aber war schön, die fand ich auch. Gleitschuhe vorne hatten die so eine Kufe, da konntest du mit abstoßen, da finde ich sehr schön.
Das ist so, da habe ich Feuer und Flamme gefangen fürs Gleiten letztendlich.
Ja, ist ja auch so, Gleitflug.
Ich bin mittlerweile Gleitfan.
Ja, das hört man ja häufig bei dir eigentlich, ne? Dass du da sehr sehr ambitioniert bist. Ja. Beim Skifahren hast du Patienten ab und zu aus dem Skiurlaub, die hier hinkommen und sagen, Dr. Ja. Manke, Sie machen zwar Füße, aber wollen sich auch mal meinen Unterschenkel
anschauen. Ja, schön, dass Sie wissen, dass ich Fußexperte bin und Rückenspezialist. Ja, bei Skifahren fällt mir immer der eine ein, vor 3 Jahren oder was das war, kommt aus Ischgl, ja, haut mir das Corona halt einfach mal rein und selber stirbt da 3 Wochen später.
Ehrlich?
Das ist immer das, was ich sofort mit Skifahren verbinde. Und mittlerweile ist es aber so, dass die Verletzungen letztendlich wieder zugenommen haben. Das heißt, ich bin ja Unfallchirurg auch. Und das heißt, ich sehe viele Skifahrer, die dann wiederkommen, schon wahrscheinlich meistens am Ort schon versorgt worden sind, wenn sie was Schwerwiegendes hatten.
Meistens sehr gut, nicht immer, aber meistens haben die es ja schon drauf, weil die es ja wirklich sehr viel und häufig machen. Und wie bei allem, was man viel und häufig macht, hat man dann eine gewisse Routine natürlich.
Learning by doing halt, ja. Die fangen halt an und irgendwann sind sie großartige Operateure, die das im Vorbeigehen letztendlich machen. Manche Sachen werden aber auch schlecht operiert, die müssen dann hier nochmal versorgt werden. Aber entweder macht man in der Praxis die Nachversorgung und behandelt die kleinen Sachen, wenn man doch irgendwo nochmal vom Après-Ski halt nach Hause zum Hotel umgeknickt ist. Das sind dann für mich so die typischen
Das ist auch nicht ungefährlich. In Ischgl darfst du ja ab 20 Uhr nicht mehr mit Skistiefeln laufen
ist draußen
auf der Straße. Das ist wirklich so.
Warum? Gibt es da eine Verordnung? Warum
ja, darfst du nicht mehr mit Skischuhen? Laufen alle paar Meter laufen da so Sicherheitsmoppels
rum. Nein, wirklich?
Ja, gibt's wirklich. Kriegst du Strafe. Wollen die? Die wollen das einfach nicht mehr haben, dass es das laute Rumgeknalle mit den Schuhen da.
Okay.
Und deswegen bleibst du entweder bis zum nächsten Morgen oder du gehst vorher einmal rum. Aber das ist wirklich auch, klar, wenn du dann direkt nach dem Skifahren da reingehst und das ist nass und glitschig und der Boden, das sind alte Holzdielen, sind nass und du tanzt dann, ich bin ja ein großer Tänzer, und da kann man schon mal ausrutschen und da kann man sich auch eine böse Verletzung beiholen. Aber beim Skifahren gern genommen natürlich vor allem das Knie. Ne, das ist die Prädilektionsstelle des Skifahrers.
Prädilektionsstelle, das ist wieder so ein Fremdwort.
Aus der Bildzeitung habe ich das.
Ja, genau, wo du einfach sagst, das ist die Stelle, wo es am meisten kracht letztendlich. Und das Knie liegt einfach darin, das wird durch Bänder gehalten, vorderes, hinteres Kreuzband, Seitenbänder und es wird halt nicht so muskulär gefühlt wie das Hüftgelenk. Und wenn da viel Geschwindigkeit, viel Tempo reinkommt und Kraft, halten diese Strukturen im Regelfall nicht und dann gibt's halt die Kreuzbandruptur, also den vorderen Kreuzbandriss oder am schlimmsten Fall die Unhappy Triad, das heißt vorderes Kreuzband, Innenband und Innenmeniskus gerissen und das ist halt nicht schön.
Genau, das ist die steht immer in den Büchern, Unhappy Triad, die unglücklichen drei, aber ich finde alle drei sind man gar nicht mehr so häufig. Ne? Das Kreuzband wirklich sehr gerne, weil eben diese typische Problematik des Knies, der Ski geht mit seiner ganzen Länge nach außen weg, der Oberkörper steht aber noch gerade und dann beuge ich, dann habe ich eine Beugung und eine Außenrotation im Unterschenkel und dann verabschiedet sich entweder der Knochen, dann habe ich eine schöne Spiralfraktur oder ich nehme das Kreuzband mit.
Ja. Genau, also ich könnte jetzt dazu mal so sagen, hat das zugenommen, hat das abgenommen letztendlich. Ich weiß nur, Knie, so wie du sagtest, Schwachpunkt, hochverletzungsanfällig. Und wenn die Leute hinfallen und sie versuchen noch abzustützen und die Schulter verdrehen, ist die Schulter das Nächste.
Schulter oder gerne Schlüsselbein nimmt man auch sehr gerne mit. Die Snowboarder haben komischerweise mehr Handgelenk, weil die natürlich, ich dachte immer, die kriegen alle einen Schädel hier ein Trauma, weil die ja immer wie die Schneehühner hinter den Hügeln sitzen und du kommst da angeprescht und auf einmal sitzt da so eine ganze Bande, dann musst du wieder drüber her springen oder?
Du fährst einfach durch. So wie ich dich kenne, sagst du einfach, komm. Ja, hätten die mal einen Helm aufgehabt.
Ich bin altersmilde geworden. Aber Schädel hier im Trauma ist natürlich auch eine gefährliche Sache. Das muss man sagen, früher bin ich auch ohne Helm gefahren. Ich habe noch nicht mal eine Mütze aufgehabt, weil mich hat das nicht so gestört. Ich glaube, das war 2012, als dieser Politiker, CDU-Politiker von irgendwo Mecklenburg-Vorpommern oder so, diesen Unfall hatte. Und danach ist das ja wirklich explodiert.
Ist das nicht schon bei Michael Schumacher gewesen? Nee.
Der hatte einen Helm auf, der hatte sogar einen Helm
auf. Ja, der hatte einen Helm auf, aber das hat ihn nochmals geschützt. Also da siehst du halt dran, dass eine Mütze, ich glaube, du hast das Ding aber auch nur aufgesetzt, weil deine Haare immer lichter werden. Und du wolltest
damals
halt
nicht haben ja
gesagt,
nicht.
Dass sie gesagt haben, guck mal, was hast du denn für eine Fleischmütze auf?
Nee.
Ja, und dann hast du gesagt, dann mache ich mir eine rote Mütze, so eine Spider-Mütze. Es gab ja so eine, gibt's die Marke immer noch Spider?
Ja,
die
gibt's noch.
Ja, das, wo die stylischen Leute sind halt, ja.
Bevor du da wieder mit den Haaren, ich war früher, also meine Freundin, die nannte mich Grizzly, weil ich so behaart war. Ich hatte Haare, einen Haaransatz, der ging quasi.
Ich sehe das noch, das kommt hinten aus deinem Poloshirt raus, wie das
da hinten so ist. Das ist, also ich hatte Haare, die begannen kurz oberhalb der Augenbrauen und man sieht an meinen Augenbrauen, dass da noch ein deutlicher Wuchs ist. Es war, du willst es nicht wissen, aber.
Doch, mich interessiert das. Gab es auch andere
Zeiten? Dieser tiefe Haaransatz, der hat mich damals schon geärgert, weil ich hatte ja nie eine braune Stirn, ich war ja immer behaart. Und dann war ich in der Türkei im Urlaub und da ich weiß nicht, ob mir da einer was in den Drink getan hat. Ich bin morgens aufgewacht und da bin ich der Organmafia zu Opfer gefallen, also die Haartransplantationsmafia. Und ich glaube, da läuft irgendwo einer jetzt rum mit meiner Stirnbehaarung auf seinem Kopf und freut sich ein Loch, dass er so dichtes Haar hat und ich stehe hier mit meiner Denkerstirn und ja. Erst hatte ich Angst, sie hat mir mein Gehirn geklaut, aber
ja.
Da ging, war nicht passiert.
Erinnerst du dich an den Mann, der in dem Flieger nach Side neben dir saß, der noch Hallusch war? Ja. Der ist 2 Tage später mit vollem, kräftigem Haar wieder nach Hause geflogen, während man dich vorne skalpiert hat.
Und ja. Die dachten, ach, der hat sich aber auch wieder was machen lassen.
Darf ich was sagen?
Ja, bitte.
Ein Mann wird nicht durch Haare ausgezeichnet, genauso wenig wie eine Frau durch Brust oder was weiß ich nicht, sondern Charakter. Und da bin ich mir ganz sicher, mit deinem Charakter punktest du. Und das möchte ich einfach nur mal so sagen.
Das ist, man muss doch von deinen Lippen sehr
gerne. Man muss nicht so volles, kräftiges Haar haben, so einen kräftigen Bartfuß und stolz auf seinen Testosterongehalt sein, wenn es auch anders geht wie bei dir.
Bartfuß, was ist ein Bartfuß denn? Naja.
Ja.
Also, wir waren stehen geblieben bei den Snowboardern, die dahinter hocken, wie die kleinen Erdmännchen. Und ja, das sind so die klassischen Verletzungen. Verschlimmert wird der ganze Wahnsinn natürlich, wenn man vorher nochmal kurz auf die Trofaneralm geht oder auf die anderen Hütten draußen.
Trofane?
Ach, das kennst du nicht.
Was ist denn ein Trofan? Und ich weiß es nicht.
Die Trofaneralm, das ist in Ischgl einer der angesagten Schuppen, wo man ein bisschen tanzen kann, lustige Musik hören kann. Oder oben auf der Paznoner Thaya.
Geht's einfach schön ums Besaufen beim
Abrischi? Und dann passiert es nämlich. Dann kommt der böse Alkohol dazu, plus Ski, plus Sulz. Und dann, Sulz ist eben der matschige Schnee, so gegen Nachmittag. Und dann ist die Gefahr nochmal etwas höher. Also Obacht. Beim Trinken.
Siehst du, das kann mir nicht passieren. Wenn ich im Urlaub bin, dann führe ich intellektuelle, tiefergehende Gespräche vor dem Kamin ohne Alkohol.
Kaminzimmer.
Im Kaminzimmer halt letztendlich. Und das war's. Da ist die Verletzungsgefahr gleich null.
Zigarre in der einen, Zahnbürste in der anderen Hand und schon.
Ich merke schon, du hast einiges
mitgenommen. Es ist nicht schlimm. Schön. Wir können ja auch nicht immer zusammen Urlaub machen. Und dann muss ich mal eben den Winter ohne dich klarkommen. Aber ich wünsche allen anderen Freunden des Schneeflugs. Ja, bitte.
Ja, ich wollte noch was sagen.
Ja, bitte.
Wie man Skiunfälle im Urlaub vermeiden kann.
Ach, das würde ich ja mal gerne wissen.
Das ist ganz einfach. Fang doch mal einfach an mit einer Skigymnastik 6 bis 8 Wochen vorher. Weißt du, die meisten Leute, die sagen, oh ja, ich gehe Skifahren, wir fahren wieder nach Ischgl. Ja, 54 Wochen im Jahr machen sie nichts und dann sind sie die Pistensau. Auf einmal, der Körper ist untrainiert von der Büroarbeit und der Körper muss dann auf einmal unter Anspannung gleichzeitig noch Stress durch den Alkohol Höchstleistungen vollbringen. Und das ist doch klar, dass der Körper da mal einfach einknickt. Deswegen habe ich es schon damals in der Skifreizeit im Sportunterricht geschätzt, 6 Wochen vorher Skigymnastik zu machen, mit Wedelsprüngen hin und her. Und ich gebe das zur Empfehlung, auch dir, mein Freund, dass du nicht von Verletzungen geplagt wirst. Mach ein bisschen Skigymnastik. Wobei ich auch sagen muss, du bist sportlich.
Das ist ein sehr guter Hinweis, gebe ich dir völlig recht. Früher war das auch viel populärer, viel bekannter, dass die Leute im Sommer ein bisschen Skigymnastik gemacht haben. Aber ich habe noch die alten Videos von Max Reger und auch von Rosi Mittermeier, wo dann schöne Übungen gemacht. Und das Wedeln kann man auch im Sommer.
Weißt du was? Ich glaube, wir sollten ein kleines Video drehen für unsere Seiten, wo wir nochmal die Skigymnastik aufleben lassen. Ich weiß, du hast viele Bogner-Klamotten. Ja, ich habe meinen alten Elho-Klamotten noch, du weißt, diese Neon-Signal-Klamotten. Und dann machen wir eine Folge Skigymnastik. Wer möchte, ja, schreibt uns das unten in den Kommentaren hinein. Wer möchte, dass Patrick und ich ein Special machen zu den Übungsvideos, die wir auf unseren Praxenseiten haben, zum Thema Skigymnastik? Lasst uns wissen, welche Elemente ihr haben möchtet und was vielleicht der Patrick dazu anziehen soll. Ihr kennt ihn ja aus unseren anderen Übungsvideos in Radlerhose, vielleicht in einer engen Gymnastikhose. Ich freue mich auf eure Kommentare.
Ich werde meine Skihose anziehen, so wie es sich gebührt. Bleibt uns gewogen, passt auf euch auf, macht die schönen Übungen von Matthias, dem unserem Skitheoretiker. Und wir sehen uns auf der Hütten. Fütti, servus, macht's gut.
Hals- und Beinbruch. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick.
Und Fragen schickt ihr an uns auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Wir hören uns.